Das Adventskaffee, das wir Jahr für Jahr haben, ist evangelistisch. Es ist eine ganz tolle Gelegenheit, Menschen einzuladen, einfach zusammen Zeit zu genießen, Kaffee und Plätzchen oder Kuchen zu essen, und wir hören eine gute Botschaft. Wird auch an dem Abend Musik gegeben, aber viele, die kommen jetzt, haben es noch nicht erlebt. Es ist evangelistisch gemeint, und Jahr für Jahr laden wir Menschen ein, die Jesus Christus nicht kennen. Und dann hören sie, was Jesus Christus für sie getan hat und der Grund, warum er gekommen ist. Heute Morgen Offenbarung Kapitel 17. Offenbarung Kapitel 17. Offenbarung Kapitel 17, und für die, die vielleicht hier zum ersten Mal sind oder nicht so oft hier gewesen sind, wir machen den Weg durch Offenbarung, und wir sind jetzt bei Kapitel 17. Es gibt insgesamt 22 Kapiteln, und wir sind jetzt bei Kapitel 17, und man sieht, was es am Anfang sagt: Selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und es gibt manche Leute, die sagen, ach, die Offenbarung, das ist zu schwierig zu verstehen. Aber in den letzten Monaten haben wir herausgefunden, es ist gar nicht so schwer zu verstehen. Ich sage nicht, dass wir alles erklären können, aber im Großen und Ganzen können wir dieses Buch verstehen, und Gott möchte, dass wir als Geschwister dieses Buch verstehen. Wo ich aufgewachsen bin, gab es damals eine der schönsten Tonen der Sommerzeit, gibt es immer noch, die von den Zikaden in den Bäumen. Als reife Insekten sind Zikaden so 4 bis 6, 7 Zentimeter lang. Und es gibt ein paar tausend Arten von diesen Insekten. Ich finde sie niedlich, du vielleicht nicht, aber ich schon. Sie sind absolut harmlos. Und sie machen ihre Musik wie mehrere winzige Kastanetten. Das würde ich das so beschreiben. Manche sagen Zummen, aber es ist ein bisschen mehr als Zummen. Und das tun sie durch ihre Trommelorgane, die auf den Bauch fixiert sind. Interessanterweise leben sie als winzige Tiere in die Erde 2 Jahre lang bis 17 Jahre lang, hängt von den Arten ab. Und dann auf einmal kommen sie heraus, wachsen, brechen aus ihrer Schale oder Hülle und sind recht farbige Insekten zum Schluss, und sie fliegen. Und für ein paar Tage oder für ein paar Wochen sind sie, oder sie machen ihre Musik. Du siehst sie, du hörst sie erst in der Endphase von dem Leben. Ich finde, das ist ein wunderbares Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Aber wir erleben das in der Endphase des Lebens dieses Tieres. In Offenbarung Kapitel 17 lesen wir von der Endphase von etwas anderes. Kein niedliches Tier oder Insekt, sondern von dem, was die Bibel beschreibt als Babylon. Babylon, ursprünglich eine Stadt, die zum System geworden ist, das müssen wir verstehen. Für eine Zeit war das eine Stadt, aber das ist dann schließlich ein System in der Welt geworden. Die Religion der Welt hat viel damit zu tun. Und diese Religion ist in Rebellion gegen Gott. Sie stellt sich zur großen Schau und wird mächtig in dieser Endphase. Und danach wird sie zerstört. Kapitel 17 ist eine Prophetie des Gerichts. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten. Und er redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Es gibt eine Botschaft von Gericht. Ich weiß nicht, Martin, ob du etwas tun kannst. Ich höre einen extra Klang. Ich weiß nicht, ob andere das hören, aber ich höre einen extra Klang in der Verstärkung. Eine Prophetie über Gericht. Gericht von der großen Hure. Und in diesem Kapitel wird es dargestellt, wer sie ist. Warum können nicht alle Religionen zusammenkommen? Warum können sie nicht miteinander Frieden haben und alle einander akzeptieren und alle zusammenarbeiten? Warum geht das nicht? Hast du das mal gehört? Ich denke schon. Ich höre es immer wieder. Warum funktioniert das nicht? Ist auch ein Vorwurf. Immer wieder höre ich. Haben sie nicht alle den gleichen Gott? Es ist so gut, dass wir das Buch, die Offenbarung haben. Es ist notwendig, dass wir die Zeit in diesem Buch verbringen, denn darin sagt Gott, es gibt viele Segen. Und in diesem Kapitel lernen wir einiges, aber ich möchte etwas aussortieren von diesem Kapitel. Es ist zu viel, alles zu erklären. So, ich möchte, dass wir einen Punkt aussortieren. Und das ist folgendes. Entweder stehst du zu der Religion der Welt oder zu Jesus Christus. Ich wiederhole. Entweder stehst du zu der Religion der Welt oder zu Jesus Christus. Das ist deine Wahl, das ist deine Entscheidung. Die Tatsache ist, du liegst auf einer Seite oder auf die andere. Du sagst, hey Jeff, ich denke, ich bin neutral. Vielleicht meinst du so jetzt, aber eines Tages wird es nicht mehr so sein. Jeder muss entweder für die Religion der Welt oder für Jesus Christus entscheiden. Ich möchte, dass wir 1. Mose Kapitel 11 betrachten. Ja gut, entschuldige, ich bin ein bisschen hinterher mit meinem PowerPoint. Entweder stehst du zu der Religion der Welt oder zu Jesus Christus. Und in 1. Mose Kapitel 11, Vers 4, da, wenn du aufschlagen möchtest, kannst du, aber ich habe es hier. Wir lesen in diesem Kapitel der Bibel, wie die Menschen eine Stadt und einen Turm aufgebaut haben. Und es sagt drin, Gott hat zu diesen Menschen gesagt, nach der Sintflut, dass sie sich vermehren sollten, sie sollten ausgehen auf der ganzen Fläche der Welt und die Welt bevölkern. Das ist, was Gott gemeint hat. Geh hinaus. Und sie haben gemeint, nee, das machen wir nicht. Sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Wir sind gegen dem, was Gott uns gesagt hat, dass wir tun sollen. 1. Mose Kapitel 11, Geschwister, in unseren Zeiten und für die letzte 200 Jahre haben Gelehrten 1. Mose 1 bis 11 in Frage gestellt oder ganze 1. Mose in Frage gestellt. Und wisst ihr, was geschieht? Und vielleicht denkst du, warum ist das so wichtig? Wisst ihr, was geschieht? Ihr verliert den Boden für unseren Glauben. Es fängt dort an, 1. Mose. Und wir lernen hier ganz kurz zusammengefasst, was geschehen ist, gerade am Anfang von der Wiederaufbau von der Zivilisation in diese Welt nach der Sintflut. Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen. Wir hören von dem Turm Babel, oder? Aber sie haben gesagt, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm. Und sie und seine Spitze bis an den Himmel. Und wir wissen von der Archäologie aus der damaligen Zeit, da gab es viele andere Türme danach. Danach gab es viele andere Türme. Und sie haben genau das Gleiche gesagt. Sie haben nicht gemeint, wir werden bauen bis zu Gott im Himmel. Das haben sie nicht gemeint. Sie haben gemeint, es wird zu hoch sein, dass wir in Kommunikation mit Gott sein werden. Es wird also ganz oben über uns auf diese Fläche hier. Seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns, und hier ist der Punkt, wir wollen einen Namen machen. Was wollten sie haben? Sie wollten eine Stadt, sie wollten einen Turm und sie wollten einen Namen haben. Stadt, Politik und Wohnung, Turm, Religion. Kirche und Religion oder Kirche, Entschuldigung, Kirche und Staat zusammen, und zwar in einer sehr engen Verbindung. Interessanterweise findet man das in dem Nahen Osten, in der Archäologie, überall. Wir wollen eine Einheitsreligion haben. Und jetzt sind wir für Offenbarung 17 bereit. Offenbarung 17, und ich lese wieder Vers 1 und dann bis Vers 3. Und vielleicht soll ich, Entschuldigung, noch einen Punkt machen. Und zwar, um uns Orientierung zu geben. Da gibt es etliches in der Offenbarung der Reihe nach. Die Siegelgerichte, und da gibt es 7 davon. Der 7. mundet auf in den Posaunengerichten. Das ist Kapitel 8 bis 9. Das ist eine der Reihe nach. Und dann schließlich die Schalengerichte. Vor 2 Wochen haben wir das betrachtet. Eine der Reihe nach. Und hier in Kapitel 17 haben wir nicht unbedingt das, was nach dem 7. Gericht hier, okay, nicht unbedingt, was nach diesem geschieht, sondern er möchte uns so eine breite Erklärung geben, was geschieht hier in der Trübsalzeit, wie groß, wie stark Babylon sein wird in der Zeit. Und ich lese jetzt Offenbarung Kapitel 17. Und es kam eine von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Gericht über die große Höhe zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Und die Bewohner der Erde sind getrunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Und er führte mich im Geist den Weg in der Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll lästern Namen war und 7 Köpfen und 7 Hörner hatte. Die Frau sitzt auf einem Tier. Tier mit 7 Köpfen. Und nicht vergessen, die Drache in Kapitel 12 hat 7 Köpfe. Das heißt, Satan steht hinter diesem Tier. Und das ist eine Weltregierung. 7 Köpfe, 10 Köpfe, Entschuldigung, 7 Köpfe von diesem Tier und 10 Kronen. Und in der letzten Zeiten In der Zeit der Trübsal wird es die Regierung von dem Antichristen geben. Weltregierung. Und so wird es beschrieben von diesem Tier. Und das ist das Tier, das eines Tages untergegangen ist und wieder aufsteht. Wir haben das erklärt in der Vergangenheit. Ich bin überzeugt, dass das Rom und Europa heißt, weil eben das ist das Gebiet, wo dieses Tier vorher war. Aber warum sagt er hier diese Frau auf dem Tier in der Wüste, bei den Wässern? Und wir können das mal betrachten in Jesaja, Kapitel 21, Verse 1 und 9, ich habe es hier. Anspruch über die Wüste des Meeres, wie Stürme, wenn sie im Süden da fahren, so kommt es aus der Wüste, aus einem furchtbaren Land. Merkt ihr das? Wüste und Meer zusammen. Und siehe da, es kam ein Wagenzug von Männern, ein Pferdegespann, und er fing an und sprach, gefallen, gefallen ist Babel, und alle Götzenbilder seiner Götter sind zu Boden geschmettert. Eine Zerstörung. Nun, dieses ist sogar allmählich geschehen zu Babylon. Heute ist nicht so viel da. Aber er spricht hier über einen Untergang, der plötzlich kommt. Und das heißt in der Zukunft noch, es ist noch nicht geschehen, dieser plötzliche Untergang. Die Stadt Babylon, die Nebukadnezar gebaut hat, wurde vom Euphratfluss durchquert. Und die Stadt Babylon, ihr könnt es nicht lesen, aber es ist so da. Fruchtbaren Halbmond hier, okay. Tigris, Euphrat und der Euphratfluss ging quer durch die Stadt durch. Und sie hatten viele Kanäle auch. Und das heißt viel Wasser. Und umherum um Babylon, da gab es auch Wüste. Und von daher wurde es verstanden. Das ist, was er meint hier. Diese Stadt Babylon. Babylon wurde zu dem Gott Marduk gewidmet. Die Bibel erklärt uns auch das Konzept. Übrigens, Daniel und seine Freunde sind hier hindurch gelaufen, höchstwahrscheinlich durch den Ishtar-Tor. Und das kannst du sogar in Berlin sehen, im Pergamon-Museum. Das ist eine Reise wert, um das mal anzuschauen. Zu dem Gott Marduk gewidmet. Und die Bibel erklärt uns auch das Konzept, das Nebukadnezar über die oder für die Religion hatte. Und das finden wir in Daniel Kapitel 3. Und ich lese ein paar Verse aus diesem Kapitel. So 590 vor Christus. Der König Nebukadnezar, das ist Daniel Kapitel 3, der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er stellte es auf der Ebene Dura in der Provinz Babel. Und der König Nebukadnezar sandte Boten aus, um die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinz zu versammeln, Hunderten oder Tausenden von Menschen, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen. das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Daraufhin versammelt sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamte der Provinzen zur Einweihung des Bildes des Nebukadnezar aufgestellt hatte, und sie standen vor dem Bild, das Nebukadnezar aufgestellt hatte. Ich, Nebukadnezar, der war ein großer Egoist. Und der Herold rief laut: Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns und der Rohrpfeife und der Zither und der Harfe und der Laute des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, soll sofort in brennenden Feuerofen geworfen werden. Deshalb, sobald alle Völker den Klang des Horns und der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, aller Arten von Musik hörten, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder, indem sie sich vor dem goldenen Bild niederwarfen, das König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Außer, Vers 12, drei jüdische Männer. Religion benutzt immer Musik. Und holst du mir etwas? Danke. Und sie benutzen Musik, um Menschen zu dem Punkt, zu Gedanken zu bringen, damit sie ihre Religion weiter voranbringen können. Nun, wir haben gelesen, in den Himmel gibt es Musik, in den Gottesdienst, in der Gemeinde gibt es Musik, in Israel hat es Musik gegeben. Aber hier ist ein Musik, das zu jedem sagt: Höre auf, als Individuum zu funktionieren. Mach, was ich will, ihr alle gemeinsam. Danke. Ihr alle gemeinsam. Und ihr sollt euch nieder vor meinem Bild dort niederwerfen. Und häufig ist es so, wenn eine Religion so etwas haben will, dann benutzen sie eine Musik, die typischerweise etwas laut ist. Typischerweise, ich sage nicht immer. Sie benutzen eine Musik mit vielen Rhythmus. Sie benutzen eine Musik, die nicht so viele Worte hat, sondern mehr so die Emotionen ergreift. Und man muss nicht mehr denken. Man macht halt mit. Nicht mehr als Individuum, sondern als eine von der Gruppe. Was eigentlich falsche Religionen immer wieder durch die Jahrhunderte gemacht haben und tun es immer noch. Drei Juden haben als Individuen gedacht: Wir werden uns nicht niederwerfen. Denn Gottes Wort sagt, du sollst kein Bildnis haben. Und Gottes Wort sagt, du sollst kein Gott vor mir haben. Hunderte oder Tausenden von Menschen, sie haben die Musik gehört, sie haben den Befehl gehört und sie haben sich niedergeworfen. Drei Quersteher. Was für Mut. Und deswegen schreibt die Bibel drüber, damit wir verstehen, wie es wirklich sein soll für Christen. Egal, was die Situation ist, die Frage ist: Stehst du zu mir, Jesus fragt, oder stehst du zu der Religion der Welt? Ach, Jeff, warum muss es eine Trennung geben? weil Gott gesagt hat, kein Gott neben mir. Punkt. Entweder stehst du zu Jesus Christus oder du stehst zu der Religion der Welt. Drei Quersteher. Die gemeint haben, unser Name darf verschwinden. Den Namen Gottes aber werden wir bis zum letzten Atemzug ehren. Von der Zeit Turm Babel bis zur Zeit Nebukadnezars bis zu unserer heutigen Zeit, es ist das Gleiche. Und du kannst in der Kirchengeschichte lesen, bis heute von Menschen, die gesagt haben, nur Jesus Christus werde ich ehren. Nur den Gott der Bibel, ihm werde ich Anbetung geben. Und sie haben mit dem Leben bezahlt. Gott hat diesen drei Menschen geehrt. Und jetzt zurück nach Offenbarung Kapitel 17. Das war das System damals, das ist immer noch das System. Und in der Trübsalzeit wird dieses System ganz stark vorkommen. Offenbarung 17, ich fange mit Vers 4 an. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatten einen goldenen Becher in ihrer Hand von Gräuel und Unreinheit und ihrer Unzucht. Und sie hatten an ihre Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Höheren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Warum heißt Babylon diese Religion und Stadt zusammen? Übrigens, es gibt noch ein Kapitel über Babylon, Kapitel 18. Wir sind nicht fertig. Aber hier wird Religion betont, Religion und Staat zusammen. Warum nennt Gott das Hurerei und sie eine Hure? Nun, die Tatsache ist, Menschen, die Götzendienst treiben auch typischerweise körperliche Hurerei. Unzucht. Hier ist ein Bibelvers, das es so beschreibt, also Götzendienst auf diese Weise. Auch er, das heißt Joram, das war ein König von Juda, machte die Höhen auf den Bergen Judas, und das war, um Götzendienst zu tun mit verschiedenen Göttern, und hielt die Bewohner von Jerusalem zur Hurerei an. Und er verführte Juda. Merkt ihr das? Götzendienst ist geistliche Hurerei. Und wenn du sagst, warum können sie nicht alle zusammenkommen, das ist das Problem. Götzendiener und Anbeter Jesu Christi zusammen, das funktioniert nicht. Das ist dann geistliche Hurerei. Im Nahen Osten, durch die Jahrhunderte, gehörten Prostituierten zu den Tempeln. Genauso in Griechenland, in Rom, in Indien, praktisch überall in der Welt gab es Tempelprostituierten. Warum jetzt nicht mehr in Europa? Warum nicht in Nord- und Südamerika? Warum praktisch auch nicht in Afrika? Warum? Aus diesem Grund. Christentum hat es eliminiert. Ich denke, ihr sollt einmal Sahai und Sangeeta von ihrem geistlichen Hintergrund fragen in Indien. Und in ihrem Gebiet gab es viele Missionare in der Vergangenheit. Einer von diesen hieß Amy Carmichael. Aus England nach Indien. Sie war sehr viele Jahre tätig dort für den Herrn, eine mutige Frau. Und weiß sie, was sie, sie hat das Evangelium verbreitet, aber wisst ihr, was sie besonders getan hat? Sie hat Mädchen, die 9 Jahre alt waren, 10 Jahre alt waren, 11 Jahre alt waren, 12 Jahre alt waren, gerettet von dem Tempel. Ihre Familien haben sie dorthin gebracht und verkauft in diesem Alter als Prostituierten, in diesem Alter. Das war ihre Religion. Amy Carmichael war eine davon, die solchen Mädchen gerettet hat. Kindheit geraubt. Christentum hat das an vielen Orten der Welt beendet. In unseren Zeiten wird die Prostitution geehrt. Ist das nicht interessant? Wird geehrt. Und da könnten wir so viele Beispiele geben, aber ich gebe euch nur eins. Es gibt so viele, so viele. In Hollywood hat es mehrere Frauen gegeben, Schauspielerinnen, die lange Zeit Filme gemacht haben oder sie waren die Stars in den Filmen. Und sie haben keine besondere Anerkennung als Ehre bekommen, bis sie einmal sich dargestellt haben in einem Film als eine Prostituierte und dann haben sie einen Oscar bekommen. Das ist in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren sogar immer wieder geschehen. Aber das ist nur eins von vielen, es wird geehrt. Und wisst ihr was noch? Die Religionen der Welt sind immer gegen Jesus Christus und sie verfolgen die Nachfolge Jesu Christi. Ich lese noch einmal. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Martin Luther dachte, das ist die katholische Kirche. Ich glaube, es ist viel, viel mehr. Es geht weit zurück bis in die Vergangenheit. Religion, diese Welt, kämpft gegen Jesus und gegen Gottes Kinder. Warum denken Menschen, es müssen alle Religionen zusammenkommen, sich zusammenschließen? Warum geht es nicht? Wisst ihr, warum sie solche Fragen stellen? Die Antwort ist, weil sie Jesus Christus nicht verstehen. Das ist der Grund. Wir haben heute Morgen aus Hebräer Kapitel 2 gehört. Und in Hebräer Kapitel 2 lernen wir, dass Jesus Christus, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Jesus Christus, gleicherweise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch die Knechtschaft unterworfen waren. Sie verstehen Jesus Christus nicht. Nur Jesus Christus hat das für Menschen getan. Nur Jesus Christus hat sein Leben für alle Menschen gegeben. Nur Jesus Christus kann Menschen von der Sünde befreien. Nur Jesus Christus ist aus dem Toten auferstanden. Und es gibt ein ganze Paket von Wahrheiten, die dazu gehören. Wir haben das kurz besprochen, Mittwochabend in den Diakonentreffen. Kurz besprochen, was du als Christ hast in Jesus Christus. Und das ist so, so viel. Ich habe die Zeit nicht, das mal aufzulisten. Wenn du Jesus Christus kennst, was du in Jesus Christus hast. Paulus nennt das Reichtum. Er nennt es unbeschreiblicher Reichtum. Und du sagst, hey Jeff, ich bin kein Prediger, ich bin kein Missionar. Ich bin nicht mal Diakon in dieser Gemeinde, ich habe nicht sehr viel getan. Meinst du mich? Die Antwort ist ja. Wenn du Jesus Christus kennst, bist du mit Reichtum gesegnet. Und zwar jetzt, heute. Der Grund, warum Menschen meinen, und manchmal sind es Christen, die hineingezogen werden, ich meine wiedergeborene Christen, sie bejahen einige von diesen, was die Bibel nennt, geistliche Hurerei. Sie bejahen das. Und warum? Weil sie den Blick von Jesus Christus abgewendet haben. Denn sie wurden merken, in Jesus Christus, in ihm habe ich alles. Und Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also nur durch mich. Das hat mit den Religionen der Welt nichts zu tun. Geschwister, ich hoffe, dass wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, dass wir uns mit dem, was Jesus Christus für uns getan hat, beschäftigen. Ich möchte euch bitten, möchte euch empfehlen, heute Nachmittag 10 Minuten zu nehmen oder 15 Minuten zu nehmen oder heute Abend und Hebräer Kapitel 2 noch einmal durchzulesen und zu denken. Herr Jesus Christus, was du für mich alles getan hast, ich möchte dir danken. Fixiere mich, Herr Jesus, auf dich. Genau wie diese drei Quersteher in Babylon, die gesagt haben, nein, wir wollen uns nicht vor diesem Bildnis hinwerfen. Wir werfen uns nur vor dem Gott, den wahren Gott hin. Und heute würden wir sagen, nur vor Jesus Christus hin. Er ist unser Retter. So haben wir die Entscheidung. Der Mensch muss entweder für Jesus Christus oder für die Religion der Welt entscheiden. Und in der Offenbarung Kapitel 17 haben wir die Zeit nicht gehabt, aber das beschreibt der Untergang von dieser Hure. Wird geschehen. Von den Kräften der Antichrist selbst. Gott meint, sie soll zerstört werden. Und wisst ihr was? Der Antichrist und seine Kräfte selbst werden sie zerstören. Sie tun, was er meint, auch wenn sie das nicht wissen. So haben wir die Entscheidung. Jesus ruft, er lädt ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. die Einladung von Jesus Christus damals und heute. Und wir möchten sagen, wenn du nicht sagen kannst, ich weiß, dass Jesus Christus mich gerettet hat, ich weiß, dass alle meine Sünden vergeben worden sind, ich weiß, dass Jesus mich aufnimmt in den Himmel. Wenn du das nicht sagen kannst, dann möchten wir sagen, bitte beherzige das. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle mühselig und beladen. Ich werde euch erquicken. Neues Leben bekommst du in Jesus Christus sogar heute. Wir beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns das Buch der Offenbarung gegeben hast. Und in diesem ganzen Kapitel heute könnten wir nur ein Thema herausholen, das darin angesprochen wird. Danke, dass wir das tun könnten, o Herr. Danke, o Herr, dass ob wir leben oder sterben, denen, die dich ehren, wirst du auch ehren. Und du lässt sie niemals los. Herr, ich möchte dich bitten, für mich selbst, ich möchte dich bitten, für die Geschwister, alle, dass wir uns mit dir, Herr Jesus Christus, und mit dem, was du für uns getan hast, dass wir uns beschäftigen. Und selbstverständlich heißt das, wir müssen dein Wort aufschlagen und das mal lernen, das mal sehen, das mal hören und dir dafür danken. O Herr, wir preisen dich für so ein wunderbares Heil. Und wir beten im Namen Jesu. Amen.